Ja, hallo, dann auch nochmal von mir. Also ich bin der Rudolf Mühland von der FAU in Düsseldorf. Diejenigen, die sich schon so ein bisschen mit der Geschichte des Anarchismus auskennen, werden wahrscheinlich direkt bemerken, das ist nicht mein echter Name, sondern er ist zusammengesetzt, ist eine Hommage an drei Männer, die aus Deutschland stammen, nämlich Rudolf Rocker, Erich Mühsam und Gustav Landauer. Eigentlich wollte ich mich Erich Landrocker nennen, aber da habe ich immer mal festgestellt, in einem Mailverkehr mit Kollegen aus Berlin, da nannte sich schon einer Erich Landrocker, dann fiel das weg und dann musste ich halt das umstellen. Ja? Und unter dem Namen tue ich halt ab und zu mal und halt so, ich nenne das nicht Referate, ich nenne das Vorträge. Manchmal gebe ich auch Tagesseminare und solche Geschichten und bin da seit einiger Zeit in der Form so ein bisschen aktiv. Ich bin allerdings nicht nur Mitglied in der Freien Arbeiterinnenunion, also das sind die Anarcho-Syndikalisten und Anarcho-Syndikalistinnen, da erzähle ich dann aber auch gleich nochmal was zu, sondern ich bin auch noch Mitglied in der Anarchistischen Föderation, die nennt sich hier in Deutschland Forum deutschsprachiger Anarchisten und Anarchistinnen. Dazu nur ganz kurz, warum wir uns so genannt haben, also deutschsprachige Anarchisten und Anarchistinnen, ist, dass wir tatsächlich Mitglieder haben, die nicht nur in Deutschland leben, sondern auch in der Schweiz oder Österreich, was ja vielleicht noch nahe liegt. Aber wir haben auch ein Mitglied irgendwie aus den USA und ein Mitglied, das irgendwie in Neuseeland lebt. Und Mitglied werden können da alle Leute, die von sich selbst meinen, dass sie deutschsprachig sind. Also das wird nicht getestet oder sonst so ein Kram. Und dann können die sagen, ich will da Mitglied werden und dann können die das auch. Und das ist dann halt quasi global, aber es ist dann auch beides, also sowohl die FAU als auch diese Anarchistische Föderation, da die besitzen jeweils nochmal eine eigene internationale, wo die dann auch nochmal Mitglied sind. Ja, jetzt zum Ablauf von meinem, jetzt sage ich auch schon Referat, von meinem Vortrag. Ich gebe mir normalerweise Mühe, so ungefähr in 45 Minuten fertig zu sein. Heute habe ich mir gedacht, versuche ich aber über die Stränge zu schlagen, um mal 60 Minuten zu machen. Und zwar deshalb, weil ich gerade, also das Thema ist ja so ein bisschen gewesen, so anarchistische Aktualität anarchistischer Theorie und Praxis. Und zu diesem Punkt Aktualität und zu dem Punkt Praxis will ich heute ein bisschen mehr sagen, als ich das sonst mache, wenn ich diesen Vortrag halte. Ich selbst habe jetzt auch keine Armbanduhr an, hier hängt auch keine Uhr und selbst wenn ich eine Uhr hätte oder hier eine hängen würde, ich würde die nicht wahrnehmen. Also ihr müsst
auf. Du hast eine Bauchuhr.
Ja, da ist kein Verlass drauf. Also manchmal klappt das erschreckend gut und dann bin ich wirklich auf die Minute, genau nach 45 Minuten fertig, das erschreckt mich aber immer. Oft komme ich ins Erzählen und dann dauert es länger. Also ihr müsst ein bisschen auf eure Uhren achten. Und das wäre ganz nett, wenn ihr mir so nach 45, 50 Minuten ein deutliches Handzeichen geben würdet. Dann weiß ich, jetzt habe ich noch so 10, 15 Minuten und dann komme ich auch zum Ende, damit es nicht länger als eine Stunde wird, weil eine Stunde ist schon eigentlich eine relativ lange Zeit zum Zuhören. Und was mich angeht, ich persönlich habe da ein großes Interesse dran, wenn wir vielleicht auch hinterher alle zusammen so ein paar Sachen, die ich so reinschmeiße, vielleicht noch diskutieren können. Bevor ich dann anfange, muss ich nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, ne, obwohl es ja eigentlich selbstverständlich ist, dieser Vortrag gibt natürlich meine subjektive Sicht auf ganz bestimmte Sachen wieder. Also auch auf die Sachen, zum Beispiel, wenn ich was über Anarchosyndikalismus erzähle, wie ich den verstehe. Und das können Leute, die in der V sind, vielleicht anders sehen. Und es können andere Anarchisten und Anarchistinnen, die ja, weiß nicht, wie ihr euch selbst begreift, können das auch anders sehen. Und ich gebe auch ein paar Beispiele zwischendurch, da habt ihr vielleicht auch mal andere Sachen drüber gelesen und dann stellt ihr vielleicht fest, der erzählt was, das ist völlig falsch, entweder faktisch total falsch oder völlig falsch dargestellt oder falsch bewertet oder so, dann merkt euch das bitte und wenn ich dann fertig bin, dann könnt ihr das alles mit reinschmeißen und könnt sagen, hier mal, da vorne, das war alles Kappes oder an dem Punkt falsch oder da besonders toll oder was auch immer, das überlasse ich dann euch. Wenn ihr das hinkriegt, fände ich das persönlich ganz toll, wenn ihr tatsächlich mit Fragen oder sowas bis zum Ende wartet, bis ich fertig bin, wenn zwischendurch irgendwas nicht verstanden wird, also falls ich sowas sage wie Akkumulationsregime oder so und ihr nicht wisst, was das ist, dann könnt ihr ruhig die Hand hochheben und direkt sagen, erklär mir das mal. Das wird allerdings, glaube ich, nicht vorkommen, weil sowas wie Akkumulationsregime sage ich nicht. Ja, nee, das sage ich nicht, das kommt nicht vor, erkläre ich jetzt auch nicht. Aber falls irgendwas vorkommt in dem Vortrag, wo er sagt, das, den Begriff kenne ich nicht, das Wort kenne ich nicht, dann bitte da ruhig sofort Bescheid geben.
Es gibt auch Leute, die noch kein Buch gelesen haben.
Ja. Gut. Ne? Also wie gesagt, dann einfach kurz Bescheid sagen, aber sowas wie Akkumulationsregime sage ich nicht. Das ist nur so ein Wort, das ich immer so als Beispiel. Ich hätte auch Desoxyribonukleinsäure sagen können, hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Aber solche Wörter kommen nicht vor. Wir haben eine Person hier, die gerade eine Übersetzung bekommt. Rede ich zu schnell? Soll ich langsamer werden? Soll ich zwischendurch eine kleine Pause machen?
Ich kann das verstehen. Sprich ein bisschen Deutsch, aber es geht.
Okay, ja. Wenn das zwischendurch zu anstrengend wird, dann gebt ihr mir kurz Bescheid, dann mache ich ein bisschen langsamer oder wiederhole das nochmal. Okay. Ja. Wie das halt so ist, wenn ich so einen Vortrag mache, ich kenne euch ja alle nicht, deswegen erzähle ich ganz kurz als erstes, was ich meine, was überhaupt Anarchie ist. Ja? Und ich mache das am Anfang immer sehr kurz und knapp, nur die zwei wichtigsten oder drei wichtigsten Sachen, die mir dazu einfallen. Und ich sage sofort, das ist auch so eine sehr klassische Sicht von Anarchismus. Ich bin da oldschool. Heute gibt es anarchistische Strömungen, die würden so Formulierungen, die ich gleich benutze, so nicht mehr benutzen. Für mich war beim Anarchismus immer besonders wichtig die Ablehnung. Also das war das Erste, was ich kennengelernt habe vom Anarchismus, nämlich das Dagegensein, und zwar immer gleichzeitig gegen zwei Sachen zu sein, nämlich gegen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und die Unterdrückung des Menschen durch den Menschen. Und da kann man bei beiden auch noch davor sagen, gegen jede Form der Ausbeutung und gegen jede Form der Unterdrückung des Menschen durch den Menschen. Das war für mich sehr wichtig, als ich das kennengelernt habe, und das ist für mich bis heute sehr wichtig geblieben. Ein zweiter Punkt, den ich immer mit Anarchismus verbinde, und zwar auch mehr oder weniger unabhängig davon, welche anarchistische Strömungen mir da so im Laufe meines Lebens untergekommen sind, waren so Punkte wie freie Vereinbarung und freie Assoziation, also freier Zusammenschluss von Leuten, inklusive noch des Begriffs der freien Föderation, also des sich als Gruppe zusammentun in einem größeren Rahmen. Das war für mich immer sehr wichtig. Also wenn ich in den nachfolgenden Minuten also etwas über Anarchie und Anarchismus erzähle, dann ist das die Definition, von der ich ausgehe. Ja. Dann, weil es ja um die Aktualität geht, stelle ich immer am Anfang erstmal kurz dar, welche klassischen Strömungen es denn so überhaupt gegeben hat, weil die auch bis heute mehr oder weniger stark immer noch präsent sind. Und ich habe da natürlich eine Auswahl getroffen von Sachen, die mir persönlich entweder besonders gut gefallen haben oder die ich besonders abstrus fand oder wie auch immer. Und ich habe für diesen Vortrag auch eigentlich immer nur so 4-5 Strömungen rausgenommen. Es gab und gibt natürlich noch viel mehr. Aber ich will und kann auch in der Kürze der Zeit die eigentlich nicht alle darstellen. Bei den klassischen Strömungen finde ich persönlich eigentlich auch immer sehr wichtig den Individualanarchismus. Zu dem Thema gibt es auf den Ahrtagen am nächsten Wochenende von Gabriel Kuhn, glaube ich, ne, einen Vortrag, der sicherlich sehr spannend sein wird. Dieser Individualanarchismus äußert sich da, wo er in die Praxis umgesetzt worden ist und da, wo ich ihn schön und positiv finde, in so einer Form von Aktionsformen wie Steuerboykotten, Wehrdienstverweigerungen und solchen Geschichten. Und das quasi schon von Anfang an, aber auch in individuellen Aktionen. Also es gab eine ganze Reihe von Individualanarchisten. Von Individualanarchistinnen weiß ich jetzt gerade leider nichts. Vor allem nicht in Bezug auf individuelle Aktionen, wie ich sie jetzt nenne, nämlich eine Zeit lang haben die sich Messer genommen oder Bomben zusammengebastelt und haben Bischöfe oder auch mal Kaiserinnen umgenietet, in der Hoffnung, dass dann die Weltrevolution ausbrechen würde. Manchmal aber auch einfach nur aus Rache, weil irgendein General oder ein Bischof oder ein Kaiser oder ein König gerade dafür verantwortlich war, dass eben halt im Monat davor ein großer Arbeiterstreik niedergeschlagen worden ist durch das Militär. Dann, was ich interessant fand, das auch schon eine klassische Strömung eigentlich ist, ist der sogenannte Siedlungsanarchismus. den gibt es heute so in der Form von Kommunebewegung immer noch ein bisschen. Und da war die Idee, im Ursprung mal sowas, so eine Art Ausstieg aus dem Kapitalismus zu machen, indem man anfängt, irgendwo ein Stück Land zu kaufen, zu besiedeln, Subsistenzwirtschaft zu betreiben und sich mit anderen, also Subsistenzwirtschaft heißt, so zu wirtschaften, dass man seinen eigenen Bedarf deckt und nicht für irgendeinen Markt produziert, sondern nur das, was man selbst verbraucht. Was nicht heißt, dass man auch ab und zu einen Überschuss hat, den man dann irgendwie austauscht mit anderen, aber das ist eben halt nicht das Ziel, Waren zu verkaufen, sondern Ziel war, das für sich selbst zu produzieren. Das zu vernetzen und dann quasi so eine Art Schatten- oder Gegenökonomie aufzubauen, die halt nicht mehr kapitalistisch sein sollte, um so auszusteigen. Dann kommen wir jetzt zu den anarchistischen Strömungen, in denen ich mich dann auch mehr oder weniger selber engagiere. Aber zuerst nochmal der kollektivistische Anarchismus. Das war eine Strömung, die heute, und wenn man Geschichtsbücher liest, oft mit dem Namen Michail Bakunin zusammen in einen Topf geworfen wird. Aber das ist natürlich nur insofern richtig, als dass der sich auch in dieser Richtung geäußert hat, aber der war weder der Erfinder des kollektivistischen Anarchismus, noch war er derjenige, der den am weitesten nach vorne gebracht hat oder der ihn am besten beschrieben hätte oder so. Das ist in der anarchistischen Geschichtsschreibung leider wie in der gesamten Geschichtsschreibung. Da werden von denjenigen, die die Geschichte aufschreiben, oft Namen ausgefiltert, meistens Namen von Männern. Und dann wird das personalisiert und es wird gesagt, hier der war der, der das alles gemacht und gesagt hat oder sowas. Aber das stimmt natürlich nicht. Dieser kollektivistische Anarchismus, der hat etwas zu tun, aber das kann man nicht in eins setzen mit der Genossenschaftsbewegung. Eigentlich ist das sogar nochmal eine ganz eigene anarchistische Strömung gewesen, aber die Idee, die dahinter steckt, bei dieser Genossenschaftsbewegung ist auch eine, die eben halt auch im Kollektivismus dahinter steckte, nämlich Betriebe kollektiv zu übernehmen, sich einen gerechten Lohn auszuzahlen, eine Gegenökonomie auch so ein bisschen aufzubauen und dann, wenn eine Revolution da ist, eben halt mit dem Wissen, was man über die Betriebe, die man schon vorher selbst verwaltet hatte, dieses Wissen zu benutzen, um halt den gesamten Wirtschaftsbetrieb zu übernehmen und sich in Kollektiven zu organisieren und diese Kollektive halt föderal zu strukturieren und da einen Austausch zu organisieren. Und danach, oder auch ungefähr zeitgleich, kam dann etwas auf, das nennt sich anarchistischer Kommunismus oder libertärer Kommunismus. Das hat mit Kommunismus, wie wir den Begriff heute kennen, nichts zu tun. Ja, also mit Parteien und Staaten und Sozialismus des 21. Jahrhunderts oder so ein Kram. Kommunismus ist da wirklich rein ökonomisch gemeint gewesen. Und früher hat man gesagt, alle nach ihren mit ihren Fähigkeiten und jedem und jeder nach ihren Bedürfnissen. Den Slogan kennt ihr heute auch etwas griffiger, nämlich alles für alle und zwar umsonst. Und das ist ein Slogan, der ist eigentlich 150 Jahre alt. Und da ist so ein bisschen die Idee, dass man auch sagt, im Gegensatz zu diesen anderen anarchistischen Strömungen, so etwas wie ja, sich einen gerechten Lohn irgendwie auszahlen, das ist vollkommen unmöglich, das geht gar nicht, das kann man gar nicht berechnen. Und weil das immer ungerecht ist, gibt es nur eine einzige Alternative, nämlich alle müssen Zugang zu allen Sachen haben, um ihre Bedürfnisse befriedigen zu können. Wichtig ist dabei, dass die Menschen jeweils selber definieren konnten, was denn ihre Bedürfnisse überhaupt sind. Und es wurde kein Unterschied gemacht bei den Fähigkeiten. Alle Fähigkeiten waren gleich anerkannt. Das heißt, jemand, der mit mechanischer Kraft, also mit Muskelkraft irgendwas produziert hat, sollte dieselbe Anerkennung bekommen, wie die Leute, die mit geistiger Arbeit was geschaffen haben, also irgendein Wissen produziert haben zum Beispiel, aber auch die kreativ tätig waren, also was gemalt haben, geschrieben, Geschichten erzählt oder sowas, das war alles gleichwertig oder sollte gleichwertig sein oder gleichwertig behandelt werden in dieser anarchistischen, kommunistischen Utopie. Auch da gibt es dann wieder Föderationen, die sich organisieren, aber dann schon viel vielfältiger, weil man realisiert hat und das auch aufgenommen hat in die Idee, dass wir in unserem Alltag verschiedene soziale Rollen gleichzeitig spielen. Also das heißt, ich bin einen großen Teil des Tages bin ich, also ich jetzt zum Beispiel Arbeiter, und in einem anderen Teil des Tages bin ich ein Mann, in einem anderen Teil des Tages bin ich jemand, der in einer Stadt wohnt, dann bin ich wieder jemand, der irgendwas konsumiert und verbraucht. Und all das gibt natürlich verschiedene Interessen, die ich vielleicht habe. Ich habe als Arbeiter an meinen Arbeitsplatz andere Anforderungen als der Mensch, der in dem Haus daneben lebt zum Beispiel. Ja, das kann sein, dass das unterschiedliche Interessen sind. Und ich habe als jemand, der ein bestimmtes Produkt konsumiert und benutzt und gebraucht, da auch nochmal vielleicht einen anderen Ansatz und eine andere Haltung zu, als jemand, der neben den Produktionsstätten wohnt oder der dieses Produkt produziert. Und im Moment ist das so, dass wir ja mehr oder weniger als multiple Persönlichkeiten durch die Gegend rennen und das nie zusammenbringen. Und schon vor 150 Jahren haben die Anarcho-Kommunisten und Anarcho-Kommunistinnen gesagt, das ist aber totaler Quatsch. Wir müssen das zusammenbringen, weil all das sind ja wir, und erst wenn wir das schaffen, all diese Sachen zusammenzubringen, vermittels dieser verschiedensten Föderationen, in denen wir sind, werden wir das auch lernen und werden dadurch quasi ein kompletter Mensch, dass wir lernen, dass wir all diese sozialen Rollen den ganzen Tag über gleichzeitig ja sind. Also erst alle diese Sachen machen mich zu dem kompletten Menschen. Ja? Und dann kam irgendwann der Anarcho-Syndikalismus auf, auch schon relativ früh. Und das war, naja, eine ganze Zeit lang so eine Art goldener Weg. Da haben nämlich die Anarchisten und Anarchistinnen was an der Hand gehabt, was so als Brückenkopf dient zwischen der Welt, in der wir leben, und der Welt, die wir eigentlich haben wollen. Und da haben sie das erste Mal Ideen entwickelt, die sehr plausibel waren und sehr konkret waren in Bezug auf die Frage, wie kommen wir eigentlich von dem Zustand jetzt zu diesem anderen Zustand, zu dieser Utopie, diesem Traum, den wir haben. Vorher waren halt die Antworten immer so, also beim Siedlungsanarchismus zum Beispiel, ja, wir machen diese Gegenökonomie und dann kippt das halt irgendwann, weil bei dem anderen keiner mehr mitmacht. Oder es war halt diese Sache, naja, irgendwann werden die Menschen schon aufstehen und werden die Revolution machen und dann wird das Paradies auf Erden sein. Und die Anarcho-Syndikalisten und Anarcho-Syndikalistinnen haben gesagt, ja, vielleicht passiert das alles gar nicht so, vielleicht schon, aber es ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns organisieren und dass wir Traditionen entwickeln und dass wir eine eigene Kultur entwickeln, die sich abgrenzt von dem, wie wir jetzt gerade leben. Und da bin ich bei dem nächsten Punkt, der mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig war und der mich eigentlich so vom Anarchismus als Bewegung auch überzeugt hat oder auch als Idee, nämlich die Behauptung, dass Anarchismus oder Sozialismus oder Kommunismus war ganz am Anfang, waren diese Begriffe wirklich alle mal sehr synonym. Das heißt, die Anarchisten und Sozialisten und Kommunisten, die haben diese Begriffe einfach so verwandt und sich damit immer selber gemeint. Und die Trennung war da noch gar nicht so groß. Aber die Anarchisten und Anarchistinnen haben gesagt, Anarchismus ist immer möglich. Und zwar unabhängig vom Stand der Produktionsmittel. Also ich brauche nicht irgendwo gucken, wie viele Traktoren hat ein Land oder wird da der Acker noch mit der Hacke umgegraben, sondern die Frage ist, welche Haltung haben die Menschen zu der Frage oder zu den Fragen von Ausbeutung und Unterdrückung. Ja? Und wenn die eine Haltung dazu haben, die sagt, das wollen wir nicht, dann ist Anarchie möglich. Und wenn die eine Haltung dazu haben, das ist uns egal oder wir akzeptieren das oder wir leben damit halt, man kann das halt nicht ändern, dann kannst du die modernsten Maschinen haben und die höchst entwickelte Gesellschaft, was diesen ganzen Technikkram angeht, dann wird es aber trotzdem keine Anarchie geben. Und mir hat das immer sehr eingeleuchtet, und wenn ich darauf komme, was die Aktualität anarchistischer Ideen und Organisationsprinzipien und sowas ist und auch dieser, für mich, wie gesagt, auch ein bisschen dieser Kulturfrage, dann ist es natürlich vielleicht ein bisschen wichtig auch zu schauen, welche Kulturen in ganz grob eingeteilt gibt es denn so auf der Welt. Ja, so, also jetzt nicht im Sinne von sowas von Clash of Civilizations oder sowas, ne, also dass Christen gegen Moslems kämpfen oder irgendwie so ein Kram, das ist damit nicht gemeint. Und ein paar Sachen, die kennt ihr ja schon, also weil ne, wir leben hier in Westdeutschland, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Kindheit oder Jugend in Ostdeutschland oder in Russland verbracht hat, als da noch der real existierende Sozialismus herrschte und alle Arbeiter und Bauern glücklich waren. Ja? Aber für diejenigen, die im Westen auftauchen, die ersten Begriffe jetzt, die kennt ihr auf jeden Fall sofort. Aber auch, ich würde fast behaupten, die Leute, die aus Osteuropa kommen, aus dem ehemaligen Ostblock oder aus Kuba oder sonst wo, kennen diese Begriffe und wissen die mit ihrem Alltag in diesen sozialistischen oder realsozialistischen Ländern durchaus in Verbindung zu bringen. Und für uns hier sind natürlich solche Sachen ganz entscheidend wie Konkurrenz. Ne? Das ist was, das lernen wir von klein auf. Wir müssen ständig mit allen möglichen Leuten konkurrieren. Ne? Schon in der Grundschule müssen wir die besseren Noten haben. Wir müssen, weiß ich nicht, die besseren Schuhe anhaben oder die bessere Marke anhaben. Wir müssen zu dieser oder jenen In-Group gehören. Und also mir sieht man das nicht so an. Ich habe diverse Subkulturen durchgemacht. Ich war mal Heavy-Metal-Fan. Da sah ich aber auch so aus, wie ich jetzt gerade aussehe. Und dann bin ich halt so zu Metal-Konzerten gegangen. Und als ich irgendwie Gothic total klasse fand, hatte ich halt meine Lederkutte mit dem Manowar-Aufnäher hinten drauf angehabt und bin da hingegangen. Und als ich irgendwie Ska ganz toll fand, hatte ich irgendwie auch so die Mähne bis hier und habe nur schwarz getragen und war dann so im Ska-Konzert irgendwie und solche Geschichten. Aber solche Sachen gehören dazu, ne? Und da konkurrierst du eben halt auch wieder oder in deinem Privatleben. Ne? Irgendjemand findet irgendjemand anders sexuell attraktiv und ist da oft nicht alleine an demselben Abend und dann konkurriert man, ne? Um die Aufmerksamkeit und was es so alles gibt und ständig irgendwelche Konkurrenzsituationen. Im ökonomischen System spielt die Konkurrenz natürlich auch eine große Rolle. Ne? Die Firmen konkurrieren auf dem sogenannten freien Markt miteinander. Da werden wir ja darauf vorbereitet durch die Schule und die Ausbildung und so ein Kram. Und da geht es dann immer um Profitmaximierung. Ne? Also wenn du eine Firma gründest oder sonst was irgendwie, das reicht nicht, dass du am Ende des Jahres 100 Mark verdient hast oder 100 Euro und das im nächsten Jahr dann wieder machst, sondern du musst im nächsten Jahr musst dann 110 Euro verdienen und dann musst du 120 Euro verdienen und so weiter. Der Profit muss immer größer werden. Das ist in diesem System mit drin, weil sonst ist deine Firma nicht mehr solvent und du gehst vielleicht pleite und solche Geschichten. Und das spielt dann auch wieder mit der Konkurrenz zusammen. Ne? Und dann für uns selbst bedeutet dieses System ganz oft auch Vereinzelung. Ne? Also man nennt das Individualismus. Ne? Wenn ich mich hier umschaue, ist gerade wieder einigermaßen schön, weil gar nicht so viele Leute in bunt da sind, sondern die meisten tragen irgendwie was dunkelgraues bis schwarzes. Aber wir sind alle individualistisch. Ne? Und vor ein paar Jahren, als ich noch jünger war und Punk und ich diesen Popper-Haarschnitt hatte und die Buntfaltenhose und meine Punkerfreunde alle ganz individualistisch, alle mit dem Iro rumliefen in Rot. Und solche Geschichten. Ne? Aber in Wirklichkeit sind wir vereinzelt. Ne? Jeder geht mehr oder weniger alleine nach Hause. Vielleicht jetzt bei euch nicht. Also ich hoffe das für euch, dass ihr das nicht alleine macht, sondern dass ihr in irgendeiner WG lebt oder sonst irgendwie mit anderen Leuten zusammen. Aber ganz, ganz viele Leute sind zu Hause alleine. Die haben jeder eine eigene Waschmaschine, jeder einen eigenen Fernseher, ein eigenes Radio. Ja? Und selbst wenn die ins Kino gehen, da gibt es ja diese riesigen Cineplexe, wo man dann mit 5000 Leuten einen Film ansieht. Aber die unterhalten sich nicht darüber miteinander, sondern gehen dann hinterher wieder jeder nach Hause, in sein Zuhause oder ihr Zuhause und ist dann wieder alleine. Ja? Und wenn die Stress auf der Arbeit haben, nehmen die das wieder alleine mit nach Hause und so. Und die Leute leben die ganze Zeit total permanent nebeneinander her. Ich weiß nicht, wie oft ihr mit der Straßenbahn fahrt und euch einfach mal mit irgendjemandem unterhaltet, der da einsteigt.
Gibt es keine Straßenbahn.
Haben wir nicht mehr.
Oh, jetzt ist die Frage schon beantwortet. Ihr fahrt nie und ich spreche nie mit Leuten in der Straßenbahn. Also in Hamburg. Ja, so. Nur um mal so zwei, drei Sachen zu sagen, was zum Thema Vereinzelung. Und dann, das kennt ihr auch alle, wir leben alle jeden Tag in mehr oder weniger klar strukturierten Hierarchien. Am einfachsten ist das vielleicht für euch alle nachvollziehbar mit der Schule. Da steht vorne der Lehrer oder die Lehrerin. Und ihr dürft bestimmte Sachen machen. Und wenn ihr da über die Stränge schlagt, dann sitzen die halt am längeren Hebel. Ne? Die Jungs werden vielleicht alle Zivildienst gemacht haben oder waren vielleicht sogar auch beim Militär, das ist auch klar strukturiert. Ihr habt hoffentlich alle eine Berufsausbildung gemacht. Da ist das dann auch, ne? Da ist ja dann auch dein Lehrmeister oder deine Lehrmeisterin und das ist immer alles klar strukturiert. Aber es ist ja nicht nur da. Ne? Wir haben das ja auch in unseren eigenen Politgruppen vielleicht. Ne? Da hast du dann irgendjemand, dessen Wort wiegt einfach immer mehr als das von irgendjemand anderem. Ne? Und ganz oft haben wir das auch so, dass das Wort von irgendeinem Mann immer mehr wiegt, als das Wort von sämtlichen Frauen, die da sind. Also müsst ihr mal darauf achten. Ein bisschen. Wenn ihr Pech habt, seid ihr in solchen Gruppen, früher mal gewesen, wenn ihr Glück habt, heute nicht mehr. Ja? Aber solche Sachen passieren. Diese Hierarchien sind den ganzen Tag da und ich glaube auch, wenn ihr draußen auf der Straße seid und es kommt irgendjemand entgegen, dann wisst ihr sehr schnell, das ist mir heute passiert, weil die Straßen, ich hatte das Gefühl, die Bürgersteige hier sind einigermaßen eng, weil auch diese Fahrradwege gleichzeitig drauf sind. Und wenn sobald da 5 Leute gleichzeitig auf dem Ding sind, wird es irgendwie eng. Jetzt bin ich so der Typ, ich weiche eigentlich immer aus, egal wer mir da entgegenkommt. Aber wenn ihr mal überlegt, von eurer eigenen Erfahrung und aus der Beobachtung vielleicht, das passiert ganz oft, dass bestimmte Typen von Menschen bestimmte andere Typen von Menschen nicht durchlassen oder ausweichen, sondern erwarten, dass die anderen ausweichen. Ja? Und das hat auch was damit zu tun, weil die Leute, die dann nicht ausweichen, die wissen, ich stehe in der Hierarchie höher. Ich kann mir das erlauben, diese Person wird sich nicht wehren, die wird nichts dazu sagen. Ja? So, und in einer anderen Situation weiß sie aber auch, der Person weiche ich jetzt vielleicht lieber aus, weil die steht nämlich vielleicht höher. Ne? Also am einfachsten ist das einfach, wenn, weiß nicht, du gehst über die Straße und dir kommen 2 Bullen entgegen, irgendwie, da werden die meisten Leute irgendwie werden den beiden Bullen halt ausweichen und den Platz machen. Ne? Vielleicht sagen sie sogar noch höflich, ja, gehen sie doch vorbei. Ja? 10 Meter weiter kommt denen aber ein Bettler entgegen, irgendwie, der sie ansprechen will wegen einer Mark oder sowas oder Euro. Und die ignorieren den und gehen stur geradeaus weiter, als ob der unsichtbar wäre. Ne? So. Also das steckt total tief in vielen Leuten mit drin und wir reproduzieren diese ganzen Geschichten ganz oft. Wenn ich jetzt wir sage, das ist so ein Schweineplural, das ist eigentlich unfair. Damit meine ich nicht euch als einzelne konkrete Person, sondern wirklich in so einem Ding, wenn wir so draußen auf der Straße sind oder wenn ich draußen auf der Straße bin und dann einfach so eine Gruppe unbekannter Menschen vor mir habe, von denen ich nicht weiß, wie sie drauf sind. Oder wie jetzt hier in einem Raum. Ja, ich beobachte solche Sachen halt einfach, dann kommt sowas vor. Und dann gibt es natürlich diese ganzen anderen Scheißsachen wie Nationalismus, Rassismus, Sexismus oder auch Militarismus, die wir in dieser Gesellschaft lernen, von Anfang an auch lernen, dass sie mehr oder weniger normal sind oder dass es sehr eingeschränkte Möglichkeiten dagegen gibt, dagegen vorzugehen und die auch den ganzen Tag reproduziert werden. Ne? Wenn man vielleicht auch nochmal in die eigenen Politgruppen schaut, so, dann stellt man vielleicht fest, in der Antifa-Gruppe, ne, die immer gegen die Nazis geht, irgendwie, weil die nämlich Rassisten und Antisemiten sind, dann hat man aber niemanden da, dessen Eltern vielleicht noch in die Synagoge gehen und auch niemanden da, dessen Pass vielleicht irgendwie nicht aus Europa stammt, ja, oder vielleicht sogar aus Deutschland. Also das ist ein sehr komisches Missverhältnis, obwohl wir in Deutschland, wie ich finde, glücklicherweise sehr viele Menschen aus allen Teilen dieser Welt haben. Trotzdem die Antifa-Gruppen, die ich kenne, sind zu über 90% Bio-Deutsch. Ne? Also das ist schon eine komische Sache. Ne? Naja, und in diesen real existierenden, also existiert habenden sozialistischen Ländern, aber ein paar gibt es ja heute immer noch, Kuba zum Beispiel oder auch Nordkorea und wenn wir noch den Sozialismus des 21. Jahrhunderts mitnehmen, Venezuela und so, da gibt es auch ganz bestimmte Sachen, die da in der Alltagskultur reproduziert werden, die wir aber alle kennen. Ne? An erster Stelle ist da Konkurrenz. Ne? Also wenn du als Arbeiter irgendwie in der DDR gearbeitet hast, dann musstest du mit den anderen Arbeitern konkurrieren, in einer Fabrik zum Beispiel, um die Auszeichnung Held der Arbeit zu kriegen oder irgendwie Employee of the Month oder sowas. Da ich, aus der DDR weiß ich das. Da gab es welche, die kriegten so Auszeichnungen, kleine Orden. Ne? So. Also Employee of the Month.
Eine Schublade auf jemand, das war Orden.
Ja. Ne? Ja.
Aber Kohlenschlepper.
Ja. Orden konnte jeder kriegen, aber es gab auch Leute, die nicht so viele Orden gekriegt haben. Und da ging es auch darum, ne? Wenn du was haben wolltest, musstest du halt mehr leisten als die anderen. Ne? So. Und da kennt man das, ne? Her. Und ich weiß nicht, in Osburg hat man das wahrscheinlich nicht Profitmaximierung genannt, sondern Erfüllung des 5-Jahres-Planes oder Übererfüllung, was immer besonders toll war. Aber im Endeffekt war das genau das. Ne? Es ging darum, den Profit zu maximieren und die Arbeiterinnen und Arbeiter selber hatten immer am wenigsten davon eigentlich und das Geld ist in irgendwelchen Kanälen verschwunden. Und wenn man sich die Dachas anguckt, die sich so ein normaler Arbeiter leisten konnte und den der Vorsitzende des Politkommissarbüros hatte, gab es schon einen Unterschied. Also das war da auch ganz ähnlich. Und auch die ganzen anderen Sachen, ne, die ich gerade aufgezählt habe, Hierarchie, Nationalismus, ne, also das gab es und gibt es da natürlich immer noch. Ganz genau so. Ne. Und dann kamen diese Anarchisten und Anarchistinnen halt und die versprechen zumindest was anderes. Ob sie das immer einhalten, ist dann natürlich nochmal eine andere Diskussion, aber die gehen halt hin und sagen, sowas wie Konkurrenz, das brauchen wir nicht. Und nicht nur, dass wir das nicht brauchen, sondern das ist schädlich. Ne? Was wir brauchen, ist gegenseitige Hilfe. Ich sage auch extra gegenseitige Hilfe und nicht Solidarität, das erläutere ich kurz, wenn euch das recht ist. Weil Solidarität ist immer so ein Ding, das kenne ich von ganz vielen Briefen und Faxen, die immer geschickt werden, wenn irgendwo was passiert, dann kriegt man einen Brief und dann steht dann drauf, ja, hier, Verdi, Bundesvorstand ist total solidarisch mit euch, weiter so. Ne? Aber da passiert erstmal noch gar nichts, also außer, dass man dieses Papier bekommen hat. Aus der Sicht derjenigen, die dieses Papier bekommen, und das ist ganz wichtig, das darf man dabei nicht vergessen, das ist schon eine Hilfe, eine psychologische, weil das bedeutet, man ist nicht allein, irgendjemand denkt an einen. Und das gibt den Leuten, die so einen Brief bekommen, durchaus Kraft und Durchhaltevermögen. Also ich will das nicht schlechter reden, als es ist. Aber Anarchisten und Anarchistinnen, die schicken nicht einfach nur so einen Fax oder einen Brief und schreiben, wir sind total solidarisch mit euch, sondern normalerweise fragen sie, wir finden euren Kampf klasse, was wollt ihr, was wir tun sollen, um euch konkret zu helfen, damit ihr euren Kampf gewinnt. Und sie fangen auch selber daran zu überlegen, nachzudenken vor Ort, was kann ich hier tun, wo ich bin, um diesen Kampf zu unterstützen, damit die gewinnen. Und zwar möglichst schnell. Und das ist natürlich was völlig anderes, weil ich dadurch selber anfange zu handeln und ich werde Teil von diesem kämpferischen Kollektiv und sage nicht einfach nur, ich bin solidarisch. Also, und deswegen, also Anarchisten und Anarchistinnen nennen das, das ist auch ein Oldschool-Begriff, also ein klassischer Begriff, die nennen das gegenseitige Hilfe. Ohne zu erwarten, dass die anderen da direkt eine Gegenleistung geben oder sowas. Man macht auch keine Liste, ich habe irgendwann mal der Belegschaft XY geholfen oder sowas. Da ist vielleicht das Menschenbild ein bisschen naiv, das kann man vielleicht auch irgendwann mal noch diskutieren, aber die Anarchisten oder die meisten Anarchisten und Anarchistinnen gehen davon aus, dass wenn man jemand anders hilft, dass sie das sehen, dass das funktionieren kann und dass sie irgendwann, wenn sie in der Situation sind, dass sie irgendjemand anders helfen können, das dann auch tun. Und in dem Moment, wo man anfängt, sich zu organisieren, zum Beispiel in der Gewerkschaft, dann verlangt man das auch gegenseitig voneinander und trainiert das auch ein, ne, dass man das macht. Andere Sachen sind dann so Geschichten, statt Profitmaximierung geht es halt einfach um Bedarfsdeckung. Also die Bedürfnisse sollen befriedigt werden. Ich muss nicht so und so viel Tonnen Brot produzieren, wovon ich hinterher die Hälfte wegschmeiße, weil ich es nicht verkauft kriege, sondern ich kann von Anfang an einfach die Menge Brot produzieren, die ich brauche, damit alle Leute satt werden zum Beispiel. Und dann habe ich viel weniger Aufwand, viel weniger Verbrauch und viel weniger Logistik und den ganzen Scheiß. Brauche auch viel weniger Arbeit und Arbeitszeit und habe dann auch mehr Freizeit und solche Geschichten. Und statt Vereinzelung gibt es bei den Anarchisten und Anarchistinnen die Idee von einem tatsächlichen Individualismus im Sinne von, dass bei aller Gleichheit wir trotzdem alle so ein bisschen unterschiedlich sind, weil wir ja jeder so ein klitzekleines bisschen anders groß geworden sind, ein paar etwas andere Erfahrungen gemacht haben oder Situationen anders verarbeitet haben. Und das drückt sich natürlich dann auch in unserem alltäglichen Verhalten aus und formt unseren Charakter und unsere Eigenschaften. Und die sollen anerkannt werden und sollen nicht irgendwie glatt gebügelt werden im Sinne von, wenn du jetzt hier auf der Arbeit bist, dann darfst du deinen Tick, den du da halt gerade hast, eben nicht ausleben oder sowas. Anstatt Hierarchie gibt's dann, soll es halt eine Gleichberechtigung geben, das heißt, die Leute sollen sich immer auf gleicher Augenhöhe begegnen können und es geht eben halt darum, sich frei zu einigen und Vereinbarungen zu treffen und all solche Geschichten. Und so findet sich für all diese Begriffe, die ich gerade genannt habe, im Anarchismus quasi so ein Gegenbegriff. Und das finde ich sehr spannend und interessant am Anarchismus und eben halt auch für seine Aktualität heutzutage. Und da mache ich jetzt nur mal so ein paar Schlaglichter, die da vielleicht helfen, deutlich zu machen, was ich da meine. Wenn wir uns das heute ganz aktuell angucken, ne, wir leben in Europa, da gibt es einen großen Zaun drum, ne, wir planen auch schon wieder neue Konzentrationslager, die nennen sich natürlich heute nicht mehr Konzentrationslager, sondern die nennen sich Auffangcamps, dann in Tunesien, ja, und solche Geschichten, dass niemand rein kann in diese Festung, die Europa um sich gebaut hat, eben die Militarisierung nimmt immer weitere Züge an. Ich weiß nicht, wie das hier in Hamburg ist. In der Nachbarstadt von Düsseldorf ist es zum Beispiel so, dass das Militär eine Partnerschaft mit der Stadt gemacht hat. Und die sind da richtig ins Rathaus eingezogen und die besprechen alle möglichen Sachen und organisieren Feste und keine Ahnung nicht was so. Und Kaspern Notfallpläne ab für Naturkatastrophen, Kriege, was es halt so gibt. Ne? Und versuchen das ganz bürgernah zu machen. Die gehen in die Schulen und tun so, als ob Soldat sein, ein ganz normaler Beruf ist und sagen, ja, guck dir doch den Arbeitsmarkt an. Was willst du denn heutzutage noch lernen? Komm doch zu uns, machst eine Berufsausbildung, du kannst bei uns studieren, ja? Gehst du einmal ein Jahr lang ins Ausland, wird schon nichts passieren, gut, kannst du vielleicht sterben, aber stirbt ja kaum einer. Ja, die tun so, als ob das ein ganz normaler Beruf wäre, zu lernen, irgendjemand anders umzubringen oder anderen zu helfen, andere Leute umzubringen. Ja, und ganz aktuell irgendwie, neben diesen ganzen anderen Geschichten wie der Rassismus und der Antisemitismus, die ja auch in Europa wieder stärker zunehmen, ist diese Weltwirtschaftskrise, die wir haben. Ne? Das ist die stärkste und härteste Krise, irgendwie, glaube ich, seit 1929 oder sowas, die auch in Deutschland, die schlägt schon durch, aber noch nicht so, dass, wie das befürchtet wurde. Wahrscheinlich, guten Tag. Wahrscheinlich wird das auch erst nach dem Bundestagswahlkampf so richtig durchschlagen. Aber wir brauchen ja nicht nur nach Deutschland gucken. Ne? Wir können ja in alle möglichen anderen Länder gucken, wo das schon anders ist. Ne? Also in Amerika laufen zum Beispiel gerade jede Menge Enteignungen. Ne? Da kriegen die ganzen Leute, die ganzen Arbeiterinnen und Arbeiter, die in den letzten 10, 15 Jahren alle Häuser kaufen sollten, denen werden die jetzt unterm Arsch weggezogen. Dann heißt es, du darfst da nicht mehr drin wohnen. Ne? So. Und solche Geschichten. Das ist massenhaft gerade. Ja, die werden da massenhaft versteigert, diese Häuser, und irgendwelche anderen Leute kaufen sich die jetzt für ein Apfel und ein Ei. Ne? Und Gentrifizierung, ne? Ist ja auch, glaube ich, gerade in Hamburg irgendwie ein Thema. Ich weiß gerade nicht, für welches Stadtteil, aber ich habe schon ein paar Plakate und Aufkleber irgendwie in der Stadt gesehen, dass das ein Thema ist. Das nimmt auch stärker zu. Also das alles, was arm ist, soll gleichzeitig rausgedrängt werden aus den Städten, was nicht so in das Bild des sauberen, konsumierenden Bürgers passt. Dann diese ökologische Krise, damit meine ich jetzt nicht irgendwie hier Klimakatastrophe und so ein Kram, da bin ich persönlich sehr für. Dann haben wir bald die Nordsee im Münsterland, da müssen ja alle umziehen, aber ich habe das Mittelmeer vor der Tür quasi und Nordsee und Atlantik und es ist auch viel wärmer. Nee, ich meine andere Sachen, einfach die Bodenvergiftung, Luftvergiftung, ne, die ganz, ganz konkret sind und die auch viel schneller, viel tödlicher vielleicht wirken als so eine Klimawandlung. Die hat es nämlich, wenn man sich das erdgeschichtlich anguckt, hat es das immer gegeben. Ne? Aber blöd ist, dass wir gerade leben. Ja, aber das gab es zwischen dem Jura und dem anderen Zeitalter auch schon mal. Es sind ja viele Tier- und Pflanzenarten. Ja, wir haben das auch selber produziert so ein bisschen, aber es hat trotzdem auch immer sehr gegeben irgendwie. Und das kann auch blöd werden, wir können deswegen wahrscheinlich auch aussterben, so als Art und als Gattung und ganz konkret auch als Individuum. Aber da habe ich weniger Angst vor, als vor bestimmten anderen Sachen. Ich meine, wir haben Atomwaffen, damit können wir die Welt irgendwie über 4000 Mal komplett platt machen, solche Geschichten. Die Flüsse sind vergiftet, Luft und Erde ist vergiftet, ja, so all möglicher Scheiß. Und das ist ja alles produziert worden, irgendwie dieses ganze Gift, auf Grundlage von einer bestimmten Art und Weise zu produzieren. Ne? Und da macht es keinen Unterschied, ob das so ein angeblich freier oder soziale Marktwirtschaft war, wie hier im Westen, oder ob es so eine sozialistische Wirtschaftsform war, wie im Osten. Die haben das Land und die Luft und die Flüsse genauso vergiftet, ne? Wie das hier passiert ist. Und das liegt meiner Meinung nach ganz stark daran, dass in all diesen Gesellschaften immer eine relativ kleine Minderheit von Leuten darüber bestimmt, was produziert wird und wie produziert wird, für welchen Zweck produziert wird, wer das bestimmen kann und all solche Geschichten. Und da verspricht der Anarchismus natürlich was völlig anderes. Der sagt nämlich,